Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Leute, ganz ehrlich, ich hatte heute überhaupt keine Lust zu arbeiten. Am liebsten wäre ich im Bett geblieben und hätte einfach nichts getan.
Faulheit! Endlich! Fast reflexartig bestimmen wir Faulheit als Gegensatz zur Arbeit. Unter den Bedingungen der industriellen Organisation von Arbeit ist Fleiß keine Tugend, sondern eine erzwungene und erpresste Unterwerfung unter ein rigides Zeit- und Produktionsmanagement. Wir haben schlicht vergessen, dass vor der Industrialisierung ein menschenwürdiges Leben ohnehin nur jenseits organisierter Arbeit gedacht worden war. Wie wäre es, die soziale Anerkennung nicht den Müßiggängern zu verweigern, sondern den Hektikern, Beschleunigern und rund um die Uhr erreichbaren?
Katrin Ohlendorf ist für euch heute im Hörsaal. Ich habe mich dann doch noch aufgerafft, offensichtlich. Hallo. Aber ich finde das, was Konrad Liesmann da gerade gesagt hat, ist ein sehr spannender Gedanke. Warum nicht mehr Anerkennung für die Müßiggänger? Warum sie die verdient haben und was Faulheit eigentlich überhaupt ist, erklärt er im heutigen Vortrag. Mut zur Faulheit heißt er und wurde am 21. September 2017 im Rahmen des Philosophicum Lech aufgezeichnet, das sich dieses Jahr 5 Tage lang um eben den Mut zur Faulheit gedreht hat. So lautete der Titel und der Untertitel: Die Arbeit und ihr Schicksal. Wir haben aus vielen schönen Vorträgen, muss ich sagen, dieser Tagung für dieses Wochenende 2 Vorträge über die Faulheit für euch rausgesucht. Ja, weil die ein viel zu schlechtes Image hat, finden wir. Das war aber nicht immer so, das werden wir gleich hören. Und zwar von Konrad Paul Liesmann. Liesmann lehrt Methoden der Vermittlung von Philosophie und Ethik an der Universität Wien und er leitet das Philosophicum Lech seit 1996 und gibt die gleichnamige Buchreihe heraus. Die Tagungen sind nämlich im Nachgang auch nachzulesen. Neben der Philosophie ist er auch als Essayist und Kulturpublizist tätig. So, und ihr könnt euch jetzt faul zurücklehnen und einfach zuhören. Viel Spaß!
Wer Mut zur Faulheit machen will, meine Damen und Herren, verstrickt sich, wie wir Philosophen gerne sagen, in einen performativen Selbstwiderspruch. Das klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. Ein performativer Selbstwiderspruch liegt vor, wenn das, was ich sage und behaupte, in einem Widerspruch steht zu dem, was ich gleichzeitig tue. Lobe ich die Faulheit wirklich, müsste ich sofort aufhören zu reden. Denn wenn ich weiterrede, lege ich eine gewisse Art von Tätigkeit und vom Fleiß an den Tag. Gotthold Ephraim Lessing, gerade kein Fauler, musste diese bittere Erfahrung machen, als er ein kleines Lob der Faulheit anstimmen wollte. Ich erlaube mir, dieses Gedicht noch einmal zu zitieren. Am schönsten wäre es dann wirklich danach aufzuhören. Faulheit, endlich, sehr spät. Ja, also auch damals war bewusst, Faulheit kommt erst spät. Endlich muss ich dir auch ein kleines Loblied singen. Oh, wie sauer wird es mir, dich nach Würde zu besingen. Doch ich will mein Bestes tun, denn nach der Arbeit ist gut ruhen. Faulheit, höchstes Gut, wer dich nur hat, dessen ungestörtes Leben, ach, ich gähn, ich werde matt. Nun, so magst du es mir vergeben, dass ich dich nicht singen kann, du verhinderst mich daran. Faulheit, meine Damen und Herren, das haben wir nicht so gerne. Sie hindert. Sie hindert nicht nur daran, dass sie besungen wird, sondern die Faulheit hindert uns an jeder Form von Tätigkeit. Faulheit ist das Gegenteil aller Tätigkeit. Der Faule ist der Untätige und dennoch, Lessing vergisst es nicht, sie ist das höchste Gut, das seinem Besitzer ein ungestörtes Leben verspricht, Auch wenn im Gedicht von Lessing dann nach ungestört drei Punkte sind, er ist zu faul auszuführen, worin diese Ungestörtheit eigentlich besteht. Aber das höchste Gut, als das Faulheit hier besungen ist, das Summum Bonum, galt der Antike als das Glück oder die Glückseligkeit. Und das wusste Lessing natürlich, wenn er von der Faulheit als höchstem Gut sprach. Nehmen wir also Lessing, den Aufklärer, ernst, dann müssten wir uns auch die Frage stellen dürfen, und die stelle ich auch in Vorarlberg, ungeniert: Macht Faulheit womöglich gar glücklich? Einer Zeit, die in der Arbeit, der Leistung und im Erfolg ihre zentralen Werte und deshalb auch ihre Glücksversprechen sieht, muss dies als eine eher verschrobene Ansicht gelten. Allerdings, auch das ist schon ein bisschen angedeutet worden, Faulheit ist ja kein eindeutiger Begriff. Nach einer These von Roland Barthes, einem großen französischen Sprachphilosophen, ließe sich allein aus der Differenz zwischen dem griechischen und dem lateinischen Wort für Faulheit schon eine kleine Philosophie derselben ableiten. Das griechische Wort für Faulsein lautet Argos. Und das bestimmt den Faulen als einen, der überhaupt nicht arbeitet, der also nichts tut. Das lateinische Wort für Faulsein, piger, bedeutet allerdings einen, der das, was er tut, langsam tut. Also Faulheit entweder gar nichts tun oder langsam tun. Roland Barthes hielt übrigens das Griechische für aufrichtiger als das Lateinische. Wenn schon faul, dann richtig faul. Gar nichts tun. Die Römer, wenn sie faul sind, haben nimmer was getan. Ja, aber sie haben es langsam getan. Man könnte das Ganze allerdings auch umgekehrt sehen. Wohl stimmt es, fast reflexartig, und das war ja auch die Themenstellung des Philosophikums, die auch so auf diesen Reflex reagiert hat, fast reflexartig bestimmen wir Faulheit als Gegensatz zur Arbeit. Je nach politisch-moralischer Ausrichtung können wir dann diese Faulheit negativ sehen. Dann sprechen wir von Arbeitsverweigerung, die Versorgungsmentalität derjenigen, die nicht arbeiten wollen, auf Kosten der anderen, die noch arbeiten, die illegitime Nutznießer der Sozialsysteme, die willensschwachen Versager, die Globalisierungsverlierer, die Nichtstuer und Minderleister, die Müden und Trägen. Das ist die negative Seite der Faulheit. Wir können aber auch die Faulheit positiv sehen. Und auch das kennen wir in unseren Diskursen. Dann sprechen wir von Muse, von Regenerations- und Reflexionsphasen, die notwendig sind. Oder kreative Pausen, der Urlaub als die Zeit, in der man seine Kompetenzen erweitert, seine Fitness wieder stabilisiert, sein psychisches Gleichgewicht wiederfindet, um dann umso besser wieder im Arbeitsprozess tätig sein zu können. Dominant allerdings sind die Vorbehalte gegen die faulen Nichtstuer. Ich erinnere mich noch immer, als wäre es gestern gewesen, als der ehemalige, mittlerweile verstorbene SPD, das war mal eine Partei in Deutschland, wie Sie wissen, als der ehemalige SPD-Vordenker Peter Glotz, der hier einen Vortrag gehalten hat, beim 6. Philosophikum über die Kanäle der Macht, mit hochrotem Kopf sich darüber ereiferte, dass er während eines langen Transatlantikfluges neben einem jungen Mann gesessen sei, der die ganze Zeit aus dem Fenster geblickt habe, wo er doch, da es über dem Atlantik ja nichts zu sehen gäbe, längst seinen Laptop hätte aufklappen und nützliche Arbeit verrichten müssen. Meine Damen und Herren, der eigentliche Stachel der Faulheit liegt nicht im reinen nichts tun. Wer nichts tut, tut eben nichts. So wie diese berühmte Figur des russischen Autors Gontscharow, der Oblomow, der einfach nicht aus dem Bett kommt, in Müdigkeit und Trägheit versinkt. Das finden wir gar nicht so verwerflich, vor allem dann nicht, wenn wir auch einsehen, dass es sich hier um eine vielleicht milde Form einer Depression handeln kann. Dann haben wir eine Erklärung dafür, warum jemand nichts tut, er ist depressiv und wir werden versuchen, ihn zu therapieren, aber wir verachten ihn nicht deshalb. So ein Mensch, der einfach nicht aus dem Bett kommt, und wir alle kennen dieses Gefühl, was es heißt, aufstehen zu müssen und nicht aufstehen zu wollen, erinnert uns vielleicht gar nicht so sehr an irgendeine Form einer Utopie des reinen Nichtstuns, sondern vielmehr daran, dass ja jede Aktivität des Menschen der Trägheit des Körpers und der Müdigkeit der Seele abgerungen werden muss. Von Sigmund Freud stammte die pikante These, dass es eigentlich das geheimste Ziel und der innerste Wunsch allen organischen Lebens, vom Einzeller angefangen bis zum Menschen, ist, dorthin zurückzukehren, wo sie herkamen, nämlich in den anorganischen Zustand der reinen Bewegungslosigkeit. Das nannte Sigmund Freud Thanatos, den Todestrieb. Einmal nichts mehr tun müssen. Das macht uns vielleicht nachdenklich, aber das regt uns nicht auf. Das ist eine interessante These. Die können wir, wenn wir mal so richtig müde sind und trotzdem aufstehen müssen, sogar nachvollziehen. Viel schlimmer ist der Faule, so wie das lateinische Wort nahelegt, viel schlimmer ist der Faule, der faul im Tun ist, der nicht nichts tut, sondern der etwas tut, aber im Tun faul ist, der Arbeitende, der in der Arbeit nachlässig und träge ist. Ganze Berufsstände leiden ja unter diesem Ruf, dass sie eigentlich faul werden, obwohl sie einen Beruf nachgehen. Ebenfalls unvergesslich, wie der ehemalige deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder von dieser ehemaligen Partei der SPD einmal den Verdacht ausgesprochen hatte, dass die Lehrer faule Säcke wären. Und noch gar nicht so lange her ist es, dass der Wiener Bürgermeister Michael Häupl ebenfalls festgestellt hatte, würde er so viel arbeiten wie ein Lehrer, wäre er am Dienstag fertig und wüsste nicht, was er den Rest der Woche zu tun hätte. Wörtliches Zitat. Das Ressentiment gegenüber Beamten, Ärmelschoner, irgendwo sitzen, in der Amtsstube nichts tun, ist ja sozusagen gerade in einem bürokratischen Land wie Österreich sozusagen ein Standardverdacht, den wir hegen. Und da haben wir sofort das Gefühl, diesen Berufen und ihren Angehörigen muss doch einmal ordentlich auf die Sprünge geholfen werden. Faulheit markiert also ein ganz bestimmtes Verhältnis zum Tätigsein. Der französische Philosoph Emmanuel Levinas hat darauf aufmerksam gemacht, dass Faulheit dort auftritt, wo man eigentlich am Beginn, am Anfang eines Tuns steht und in diesem Anfang gehemmt wird. Nicht über das, was man beginnen will, hinauskommt. Eigentlich nicht wirklich anfangen kann, aber irgendwie doch anfangen möchte. Denn wenn ich gar keine Idee habe, gar keinen Plan habe, überhaupt nichts tun will, dann kann ich sozusagen auch mit nichts anfangen und weiß ich auch gar nicht, ob ich faul bin. Aber dass ich faul bin, weiß ich ja genau dann, wenn ich eigentlich wüsste, was ich tun wollte, oder was ich tun sollte, was ich tun könnte, was ich tun möchte, was ich beginnen möchte. Und dann werde ich doch nicht fertig damit oder kann nicht einmal anfangen damit. Daniel Defoe, der einen wunderschönen Roman geschrieben hat, Robinson Crusoe, hat auch ein paar andere Überlegungen angestellt. Und dann hat er klassisch definiert, was ein Projekt ist. Sagt, ein Projekt ist eine Sache, die man anfängt, mit der man nie fertig wird. Deshalb lieben wir eigentlich die Projekte. Der Faule ist deshalb immer zu faul, etwas zu tun, von dem er weiß, dass es getan werden sollte. Diese Faulheit ist deshalb stets von einem schlechten Gewissen begleitet, das jedes Anfangen kennzeichnet, das im Anfangen stecken bleibt. Denn der Anfang impliziert, dass etwas danach kommen soll. Deshalb diese beliebte Formulierung, wir bleiben in Reformen stecken. Ja, das sind zu faul, das weiterzumachen. Das muss doch durchgezogen werden. Warum geht hier nichts weiter? Der Faule verweigert sich dem, was eigentlich danach kommen soll, oder exekutiert es nur höchst widerwillig, nachlässig und vor allem langsam. Diese lateinische Bedeutung. Roland Barthes hat dies paradigmatisch am faulen Schüler demonstriert. Den gab es am Beginn des 20. Jahrhunderts noch. Heute gibt es ihn bekanntlich nicht mehr. Heute sind das bestenfalls verhaltensoriginelle Jugendliche. Aber wir haben damit auch etwas verloren. Denn wie definiert Roland Barthes den faulen Schüler? Er schreibt, unter den Bedingungen eines bestimmten pädagogischen Zwangs wird Faulheit zu einer Form des Widerstands, die sich einer ganz bestimmten Strategie befleißigt, nämlich der Verzögerung. Der Faule ist der Langsame, der alle anderen aufhält. Und deshalb dieser Vorbehalt gegenüber dem faulen Schüler. Und gleichzeitig merken Sie, dass das der eigentliche Vorbehalt in unserer Gesellschaft gegen die Faulheit ist. Denn was ist das Gebot der Stunde? Schneller zu arbeiten, schneller zu lernen, schneller zu gehen, schneller zu laufen, schneller zu denken, schneller zu kommunizieren, schneller zu entscheiden. Und hinter diesen Forderungen nach dem immer schneller steckt die Angst vor der Faulheit. Dass es Menschen geben kann, die das Ganze verzögern, die nicht so schnell sein können oder nicht so schnell sein wollen. Der faule Tätige, der in der Tätigkeit faule, der etwas verzögert, weil er einerseits mittut, aber andererseits nicht richtig mittut, das ist die eigentliche Provokation. Dass Menschen, die aus welchen Gründen auch immer keine Arbeit finden, nicht faul sein müssen, das leuchtet rasch ein. In Zeiten fluktuierender und knapper Arbeitsmärkte, die die Chancen auf einen Arbeitsplatz mitunter höchst ungleich verteilen, gehören längere oder kürzere Phasen der Arbeitslosigkeit ohnehin mittlerweile zu einer fast normalen Erwerbsbiografie. Und man weiß, wer eine Arbeit sucht und eine finden wird, den würde nie als faul bezeichnen. Aber eine Arbeit zu haben und bei der Arbeit und bei der Ausübung derselben faul zu sein, das ist der Stachel im Fleisch aller effizienzorientierten Optimierer. Das ist, wie Roland Barthes schrieb, die negativste, die traurigste Gestalt der Faulheit, welche darin besteht, die Dinge zwar zu tun, aber nur schlecht und widerwillig. Seit der Entwicklung eines modernen Arbeitsethos im Zuge der Industrialisierung der Gesellschaft wurde deshalb auch ein Großteil des sich mit dieser Industrialisierung rasant entwickelten psychotechnischen Apparats dazu gebraucht, den Menschen diese provozierende Faulheit am Arbeitsplatz auszutreiben. Vom buchstäblichen Antreiber, der in den ersten Fabriken des frühen 18. Jahrhunderts tatsächlich noch mit der Peitsche in der Hand hinter den Arbeitenden stand, über die Entwicklung einer technischen Infrastruktur, die wie das Fließband dem Arbeiter schon gar keine Chance mehr zur Faulheit lässt, über die Vermessung und Optimierung von Fähigkeiten und Kompetenzen und ihre optimale Anpassung an Arbeitsprozesse, bis zu den modernen Formen des Motivationsmanagements und der pausenlosen Evaluierungen reichen diese Kontrollsysteme und Strategien. Was immer man davon halten mag, sie lassen tatsächlich nur einen Schluss zu. Warum müssen wir so viel kontrollieren? Warum müssen wir so viel evaluieren? Warum müssen wir ständig messen, 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 anpassen, anpassen, anpassen? Weil sich selbst überlassen die meisten Menschen sehr wohl arbeiten würden, aber nicht in diesem Tempo, nicht in dieser Intensität, nicht in dieser Form. Unter den Bedingungen der industriellen Organisation von Arbeit ist Fleiß keine Tugend, sondern eine erzwungene und erpresste Unterwerfung unter ein rigides Zeit- und Produktionsmanagement. Wäre es anders, hätte man nie die Stechuhr erfinden müssen. Arbeitszeitübermessung und Arbeitsüberwachung sind dann auch die heiligen Instrumente dieser Verfahren. Wer arbeitenden Menschen eine unterstellte Faulheit austreiben will, beginnt sie zu beobachten, ihre Arbeitszeit zu messen und zu kontrollieren. Die moderne Arbeitswelt, wie menschenfreundlich sie sich auch geben mag, ist deshalb im Wesentlichen immer gekennzeichnet von einer Misstrauenskultur. Als nächstes wird es deshalb in diesem Sinne die vorhin zitierten Lehrer treffen, die in naher Zukunft den ganzen Tag an der Schule sein müssen. Die Arbeitszeit wird endlich kontrolliert werden können. In transparenten Klassenzimmern und Büros werden sie sitzen, mit elektronisch erfassten Teilarbeitszeiten, wie viel Zeit unterrichtet, wie viel Zeit administrative Arbeit, wie viel Zeit Korrekturarbeit, wie viel Zeit soziale Kommunikationsarbeit, wie viel Zeit Klassenvorstandsarbeit. Und dann wird es die Ausrede nicht mehr geben, dass Lehrer zu wenig arbeiten, aber es wird dann endlich auch den Vorwurf nicht mehr geben, dass sie eigentlich faule Säcke wären. Ob das die Situation der Bildung verbessern wird, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Faulheit erscheint unter diesen industriellen Bedingungen als Einspruch gegen ein Arbeitsregime, das in hohem Maße eine künstliche Struktur darstellt, die den immanenten Logiken der unterschiedlichsten Tätigkeiten widerspricht und deshalb auch mehr oder weniger als subtile Gewalt erfahren werden kann. Denn man könnte natürlich auch die Zeitordnung pädagogischer Prozesse etwa durch ganz andere Parameter als Arbeitszeitmessung feststellen oder gekennzeichnet sehen, zum Beispiel Spannung, Neugier, Faszination, aber natürlich auch Ermüdung, Langeweile oder Erschöpfung. Allerdings sind solche qualitativen Parameter kaum messbar, noch schwerer vergleichbar und überhaupt nicht zu vereinheitlichen. Und das wollen wir nicht. Faulheit kann unter diesen Bedingungen auch bedeuten, darauf zu beharren, dass Qualität nicht quantifizierbar ist. Ein Beispiel aus meiner eigenen Branche, der Wissenschaft: das permanente Schielen auf möglichst viele Publikationen macht Wissenschaftler in einem gewissen Sinne vielleicht fleißiger, aber nicht unbedingt besser. Der faulste Philosoph war Immanuel Kant. Der, kaum hat er das, was jeder von uns anstrebt, nämlich eine Professur bekommen, kaum hat er eine Professur in Königsberg bekommen, hat er 10 Jahre lang nichts mehr publiziert. Stellen Sie sich vor, heute bekommt jemand eine Professur und dann publiziert er 10 Jahre lang nichts. Außer 2 kleine Artikel im Königsberger Tagesanzeiger. Was hat Kant in diesen 10 Jahren gemacht? Er hat nachgedacht. Er hat 10 Jahre nachgedacht. Und dann, nach diesen 10 Jahren, wir hätten ihn schon längst entlassen mittlerweile, wegen Faul, Unproduktivität. Ja, hat keinen Zitationsindex. Wenn ich schreibe, kann ich nicht zitiert werden. Ja. 10 Jahre lang nachgedacht und dann die Kritik der reinen Vernunft, die Kritik der praktischen Vernunft und die Kritik der Urteilskraft publiziert. 3 Werke, die Welt der Wissenschaften revolutioniert haben. Aber heute, unter dem Druck bibliometrischer Messverfahren, würde er dazu überhaupt nicht mehr kommen. Sich solch einem Publikationsdruck zu verweigern, bedürfte heute eines Mutes, der keinem jungen Wissenschaftler, keiner jungen Wissenschaftlerin mehr abverlangt werden kann, denn das würde die Karriere tatsächlich nachhaltig gefährden. Meine Damen und Herren, es gibt allerdings eine Form von Faulheit. Sie sehen, ich versuche das Problem der Faulheit wirklich in aller Ambivalenz zu sehen. Ich singe nicht nur das Lob der Faulheit. Es gibt auch eine Form der Faulheit, die Karrieren durchaus befördern kann. Und wir alle, wie wir hier sitzen und manche von Ihnen auch stehen, sind Nutznießer und Vertreter dieser Faulheit. Ich nehme an, die meisten von Ihnen sind mit der Bahn, dem Bus, dem eigenen Auto, vielleicht auch dem Flugzeug hierher gekommen. Das heißt, Sie haben technische Verkehrsmittel benutzt. Warum eigentlich? Die Antwort ist einfach, weil Sie schlechterdings zu faul waren, zu Fuß hierher zu kommen. Und sagen Sie nicht, das wäre nicht gegangen. Jahrtausende ging es nicht anders als mit dem Gehen. Dieses Lechtal hier ist von Menschen bevölkert worden, die natürlich zu Fuß hierher gekommen sind. Nicht mit dem Range Rover. Aber die Faulheit hat die Menschen dazu verführt, darüber nachzudenken, wie man der Mühsal des Gehens entgehen kann. Technik überhaupt, so ließe sich bündig formulieren, ist Ausdruck und Konsequenz unserer Faulheit. Es geht nämlich dabei, und damit locken alle Versprechungen technischer Innovationen, es geht nämlich dabei um die Möglichkeit, Dinge, die wir tun wollen oder glauben tun zu müssen, aber nur mit einem großen Aufwand und mit Anstrengungen, also mit Fleiß tun können, so zu vereinfachen, so zu erleichtern, so zu beschleunigen, dass wir am Ende so gut wie nichts mehr tun müssen und trotzdem alles erledigt wird. Wir haben jetzt sehr viel von der Zukunft der Arbeit und von der Veränderung von Arbeitstätigkeit und Arbeitsverhältnissen gesprochen, aber sprechen wir einmal, wir sind ja nicht nur Arbeitende, wir sind ja auch Konsumenten. Sprechen wir von uns als Konsumenten. Was verspricht uns denn die Digitalisierung und die Dienstleistungsindustrie, die digitalisierte Dienstleistungsindustrie als Konsumenten? Ich sehe selten fern, aber wenn ich fern sehe, so im Rhythmus von 10 Jahren ungefähr, dann schaue ich mir auch die Werbung an. Denn die ist ein Indikator für den Bewusstseinszustand einer Kultur. Was sehe ich in der neuesten Werbung mit der Amazon seine Alexa anbietet, also diesen sprechenden Lautsprecher und hörenden Lautsprecher und agierenden Lautsprecher. Ich sehe Menschen, die nichts mehr tun, als auf einer Couch zu liegen und nur noch Befehle zu geben. Alexa, schalt das Licht ein. Alexa, spiel mir das vor. Alexa, hol den Pizzaboten. Alexa, mach das. Alexa, macht jenes. Und Alexa macht alles. Ohne sich von der Couch zu bewegen, mit Nahrungsmitteln, Getränken, Musik, Spielen, Kommunikation, Informationen, Filmen, Serien, Massagen und Sex versorgt zu werden. Das ist das immanente Versprechen des Internet und der Digitalisierung des Alltagslebens. Unsere digitalen Assistenten reagieren mittlerweile auf Zuruf, sogar das Tippen und Wischen auf einem Endgerät. Ach Gott, wie anstrengend, kann ich mir endlich ersparen. Die moderne Lebenswelt muss ein Paradies für alle, jede Menschen sein, die jede Bewegung, jede geistige und körperliche Anstrengung für unnötig erachten. Und jetzt erlauben Sie mir folgende ketzerische. Sie haben mich aufgefordert, ketzerisch zu bleiben. Das hätten Sie nicht tun sollen. Erlauben Sie mir folgende ketzerische Frage. Was es für den auch heute und hier schon gefeierten Siegeszug der Digitalisierung bedeutet, dass dieser sich ausschließlich der Faulheit und Bequemlichkeit der Menschen verdankt und diese zur Voraussetzung hat. Denn auch dort, wo man der Suggestion unterliegt, dass das Internet effizienteres und besseres Arbeiten, etwa im Bereich des Wissens, der Kommunikation oder der Optimierung von Energieflüssen, Smart Cities, erlaubt, locken in erster Linie die Aussichten auf wenig aufwendige Zugriffsmöglichkeiten und Tätigkeiten. Nur keine Mühe, nur keine Plage. Wer sich zum Beispiel etwas informieren will, landet unweigerlich bei dem entsprechenden Wikipedia-Eintrag und dabei bleibt es auch schon. Schon die weiterführenden Links oder die Quellen, die Wikipedia selbst anbietet, werden, da gibt es also zahlreiche Untersuchungen dazu, werden selten benutzt oder befragt. Alternative Archive werden kaum noch gesucht, aufwendige Recherchearbeiten noch Möglichkeit vermieden. Der vorhin zitierte Immanuel Kant hatte in seinem berühmten Aufsatz Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung, die Faulheit noch zu jenen Lastern gezählt, die den Menschen am selbstständigen Denken hindern und dazu verführen, auch das Denken zu delegieren an Vormünder, an Berater, an Experten. Die modernen Informationstechnologien geben dieser Faulheit nun den Anschein eines gewissen Fleißes und der Unmündigkeit die Gestalt der Mündigkeit. Denn wer sich seine Welt selbsttätig im Netz zusammensucht und eher den Online-Foren traut als den traditionellen Autoritäten des Wissens, Lehrern zum Beispiel, kann sich der Illusion hingeben, diesen Autoritäten entraten zu sein und sich nun seines Verstandes ohne Anleitung durch andere zu bedienen. Die anderen aber sind nicht verschwunden. Sie haben sich nur anonymisiert. Und zwar zu Algorithmen anonymisiert, die nun mir die Arbeit des Denkens und damit auch meine Entscheidungen abnehmen. Welches Buch ich lesen, welche Musik ich hören, welche Speisen ich essen, welche Freunde ich kontaktieren, welche sexuellen Vorlieben ich in naher Zukunft praktizieren werde, das wissen bekanntlich die Algorithmen meiner Internetanbieter besser als ich selbst. Und damit werben sie auch. Damit werben sie auch. Was heißt das? Sogar das Nachdenken über meine eigenen Bedürfnisse und Wünsche kann ich mir in Hinkunft ersparen. Meine Damen und Herren, fauler geht's wirklich nicht. Was tun wir also, wenn die Innovatoren, die Erfinder, die Ingenieure und Konzerne so fleißig sind, dass uns selbst nichts mehr zu tun übrig bleibt? Ein Leben auf der Couch ist ja vielleicht doch nicht der Inbegriff des Glücks. Oder doch? Ist es die alte Sehnsucht nach dem Schlaraffenland, die sich nun gerade erfüllt? Sind wir anthropologisch gesehen nicht, wie manche glauben, das Animal Laborans, das arbeitende Tier, sondern sind wir faule Tiere? Oder geht es, wie die wohlmeinenden Interpreten der Faulheit vermeinen, nur darum, die unliebsamen Tätigkeiten, für die man sich früher Sklaven hielt oder zumindest Wünsche, nun von Maschinen und Apparaten erledigen zu lassen, um endlich frei zu werden für das, was sie dann als Menschen gerne und mit Engagement, Fleiß und Enthusiasmus machen? Benötigen wir die Roboter und die digitalen Assistenten, damit wir uns nicht mehr um die lästigen Dinge des Lebens kümmern müssen, sondern um das Leben selbst? Aber was hieße das? Und in welchen Bereichen des Lebens, die wir dafür namhaft machen können, drängte sich keine Technologie auf, die uns verspricht, uns auch noch die letzten damit zusammenhängenden Mühen abzunehmen? Meine Damen und Herren, von dem Philosophen Günther Anders, dem ich hier viele Einsichten verdanke, stammt die beunruhigende These, dass die immanente Logik aller Technik lautet: ohne uns. Ohne uns Menschen. Technik zielt nicht darauf ab, den Menschen und seine Organe zu verbessern, ihm das Leben zu erleichtern oder neue Zugänge zur Welt zu verschaffen, sondern Technik zielt nach dieser These darauf ab, den Menschen überflüssig zu machen. Wenn diese These stimmt, dass Technik selbst der Faulheit entspringt, dann ist diese unsere Faulheit der Grund für unsere eigene Depotenzierung. die von manchen Philosophen wie Nick Bostrom und manchen Propheten aus dem Silicon Valley wie Elon Musk beschworene Horrorversion einer globalen künstlichen Intelligenz, die sich bewusst und mit Kalkül an die Ausrottung der Menschheit machen könnte, ist dafür gar nicht vonnöten. Ein hoher Grad an Automatisierung des Alltagslebens wird genügen, um uns schmerzlich bewusst zu machen, was es heißt, nichts mehr zu tun zu haben und damit womöglich überflüssig zu werden. In einer Arbeitsgesellschaft entscheidet sich das Schicksal der Menschen am Schicksal der Arbeit. Deshalb dieser Untertitel. In dem Maße, in dem die Arbeit verschwindet oder zumindest ihren Charakter verändert, müssen die Fragen des guten Lebens und der Organisation des Zusammenlebens neu gestellt werden. Wohl stimmt es, wie auch schon gesagt wurde, dass wir noch weit entfernt sind von einer Gesellschaft, in der die menschliche Arbeit zu einer Ausnahme geschrumpft sein mag. Aktuell verzeichnen wir eher auch gegenteilige Trends. Für manche Branchen werden verzweifelt Arbeitskräfte gesucht und die Klagen über den Mangel an flexiblen Facharbeitern hält sich nun schon einige Jahre. Dass es allerdings zu wenig Akademiker gäbe, glauben nur die Bildungsexperten der OECD. Langfristig gesehen, muss man sich aber mit der Frage auseinandersetzen, was die durch Digitalisierung und Automatisierung forcierte Produktivität, wir haben ja diese Kurven gesehen, wie die Produktivität gestiegen ist, was das für die gesellschaftliche Organisation des Lebens bedeutet. Das von Paul Lafargue, dem Schwiegersohn von Karl Marx, schon Ende des 19. Jahrhunderts eingeforderte Recht auf Faulheit, ein Menschenrecht auf Faulheit, erweist sich hier als durchaus hellsichtig. Lafargue, wenn man ihn genau liest, redet er nicht einem haltlosen Müßiggang oder dem Nichtstun das Wort, sondern er verwies darauf, dass es neben der industriell organisierten Lohn- und Erwerbsarbeit noch andere Sphären des Lebens gibt, die angesichts eines 12-, 10- oder auch 8-Stunden Arbeitstages überhaupt nicht mehr ins Bewusstsein der Menschen rücken können. Von manchen Sozialdemokraten übrigens, wie etwa Karl Kautsky, wurde diese Idee aufgegriffen und verwendet, um eine Arbeitszeitverkürzung zu fordern und durchzusetzen. Wer wollte, konnte sich diesbezüglich übrigens durchaus auch auf Marx berufen, für den die Verkürzung des Normalarbeitstages der erste Schritt ins Reich der Freiheit war. Und Marx schrieb auch, es wird selten zitiert, weil dann die sich auf ihn berufenden kommunistischen Parteien ganz eine andere Arbeitsideologie vertreten hatten. Marx schrieb auch, eine Gesellschaft ist reich, in der der Arbeitstag nur noch 6 Stunden dauert. Wir sind noch immer eine arme Gesellschaft. Die Utopie seines Schwiegersohns Paul Lafargue allerdings ging noch weiter. Paul Lafargue vertrat die These, dass es genügen müsste, dass Menschen im Schnitt 3 Stunden am Tag arbeiten, um alle notwendigen und relevanten Güter und Dienstleistungen bereitzustellen. Angesichts der hohen Produktivität unserer Gesellschaft könnte man sich vorstellen, dass das eigentlich über weite Strecken denkbar sein müsste. Also wenn man sich etwa vorstellt, dass man nicht jedes Jahr ein neues Smartphone haben muss, sondern jedes zweite Jahr, genügt der Produktionsausstoß an dem Smartphone, den wir derzeit haben, um uns alle zu befriedigen bei gleichzeitiger starker Reduktion der Arbeitszeit. Mut zur Faulheit einzufordern, bedeutete unter diesen Aspekten den Zusammenhang zwischen Arbeitszeit und Nicht-Freizeit. Freizeit ist ja nur das Spiegelbild der Arbeitszeit. Sondern der Zusammenhang zwischen Arbeitszeit und Freiheit wieder in Erinnerung zu rufen und ein Leben jenseits einer fremdbestimmten Arbeit sich vorzustellen. Warum dies so schwer sein soll? Und warum Verhaltensökonomen die Stirn runzeln, wenn sie daran denken, was Menschen, die zum Beispiel in den Genuss eines bedingungslosen Grundeinkommens kämen, alles nicht tun würden? Verwundert eigentlich. Wir haben schlicht vergessen, weil wir keinen Geschichtsunterricht mehr haben, sondern Kompetenzorientierung im Geschichtsunterricht, Wir haben schlicht vergessen, dass vor der Industrialisierung, also die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte, Industrialisierung gibt es seit 250 Jahren, das ist lächerlich kurz, dass vor der Industrialisierung ein menschenwürdiges Leben ohnehin nur jenseits organisierter Arbeit gedacht worden war. Friedrich Nietzsche hatte für diesen Umbruch des 18. Jahrhunderts ein feines Gespür gehabt. In einem berühmt gewordenen Aphorismus aus seinem Buch Die fröhliche Wissenschaft notierte Nietzsche Ende des 19. Jahrhunderts unter dem Stichwort Muse und Müßiggang. Er hat das so schön geschrieben, ich kann es nicht besser sagen, also zitiere ich ihn einfach. Er schrieb, und das Frappierende daran, ist, es könnte das auch heute geschrieben sein. Wir halten uns immer für so wahnsinnig modern, neu und innovativ und vergessen, dass eine Reihe von Problemen und Überlegungen und Erfahrungen schon viel, viel älter sind. Man schämt sich, schrieb Nietzsche, jetzt schon der Ruhe. Das lange Nachsinnen macht Gewissensbisse. Man denkt mit der Uhr in der Hand, wie man zu Mittag isst, das Auge auf das Börsenblatt gerichtet. Man lebt wie einer, der fortwährend etwas versäumen könnte. Das Leben auf der Jagd nach Gewinn zwingt fortwährend dazu, seinen Geist bis zur Erschöpfung auszugeben, im beständigen sich verstellen oder überlisten oder zuvorkommen gegenüber den anderen. Die eigentliche Tugend ist jetzt, etwas in weniger Zeit zu tun als ein anderer. Ist das nicht die klassische Formel für die beschleunigte Gesellschaft? Die stammt nicht von Hartmut Rosa, die stammt von Friedrich Nietzsche. Die eigentliche Tugend ist jetzt, etwas in weniger Zeit zu tun als ein anderer. Und damit versprechen ja alle technischen Innovationen. Versprechen uns ja das. Du bist damit schneller als die Konkurrenz. Du bist schneller als die Konkurrenz. Also musst du das einführen. Und so gibt es nur selten Stunden der erlaubten Redlichkeit. In diesen aber ist man müde und möchte sich nicht nur gehen lassen, sondern lang und breit und plump sich hinstrecken. Die Arbeit bekommt immer mehr alles gute Gewissen auf ihre Seite. Der Hang zur Freude nennt sich bereits Bedürfnis zur Erholung und fängt an, sich vor sich selbst zu schämen. Deshalb müssen wir auch auf den Partys unsere Smartphones zücken und schnell unsere E-Mails checken, sonst haben wir ein schlechtes Gewissen. Man ist es seiner Gesundheit schuldig, so redet man, wenn man auf einer Landpartie ertappt wird. Ja, so Nietzsche, es könnte bald so weit kommen, dass man einen Hang zur Vita Contemplativa, das heißt zum Spazierengehen mit Gedanken und Freunden, nicht ohne Selbstverachtung und schlechtes Gewissen nachgehen kann. Und so ist es heute. Wer heute mit Freunden spazieren geht, steht sofort vor einem Problem. Hast du eine Smartwatch mit? Wie viele Schritte gehen wir? Ist das Tagespensum erfüllt? Und wenn wir schon reden, können wir nicht ein Projekt besprechen. Nun, so Nietzsche, ehedem war es umgekehrt. Die Arbeit hatte alles schlechte Gewissen auf ihrer Seite. Wie wäre es, so meine Frage, wie wäre es, wenn wir diesen Prozess vielleicht wenigstens ein bisschen wieder umkehren könnte? Vielleicht müssen wir sogar wieder umkehren, um in der digitalisierten Welt wirklich menschenwürdig weiter leben zu können. Mut zur Faulheit unter dieser Perspektive bedeutete nicht nichts tun, sondern Formen der Muse und der Kontemplation wieder zu entdecken oder neue zu entwickeln, die über das, was die Unterhaltungsindustrie für die verglimmende Arbeitsgesellschaft an Zerstreuung bereithält, hinausgehen müsste. Vor allem wäre vielleicht wieder an die antike Unterscheidung zwischen Arbeiten, Herstellen und Handeln zu erinnern, die es erlaubte, bestimmte Tätigkeiten anders als unter dem Paradigma der Arbeit zu sehen. Einen antiken Künstler, einen antiken Philosophen, einen antiken Politiker, einem antiken Heerführer, einem antiken Architekten wäre es nie eingefallen, seine Tätigkeit als Arbeit zu sehen. Wir allerdings halten Arbeit für ein Adelsprädikat und denken, wir werten eine Tätigkeit auf, wenn wir sie als Arbeit begreifen. Intellektuelle und Künstler mutieren so zu Geistes- und Kopfarbeitern, und Menschen, die dem ältesten Gewerbe der Welt nachgehen, müssen sich heute politisch korrekt als Sexarbeiter verstehen. Und auch dort, wo für die Lust nicht bezahlt werden muss, schleicht sich die Arbeit ein. Nur zu lieben ist viel zu wenig. Es muss sich schon um Beziehungsarbeit handeln, wenn es etwas wert sein will. Wie wäre es denn, wenn wir endlich aufhörten, von Beziehungsarbeit zu sprechen und uns wieder mit der Liebe begnügten, wenn auch im Wissen, dass diese nicht immer ein Honiglecken sein muss? Wie wäre es, generell soziale, politische und kommunikative Handlungen aus den Klammern des Arbeitsparadigmas zu befreien und etwa einem Politiker, der von sich sagt, er möchte einen guten Job tun, grundsätzlich misstrauen? Wie wäre es, die soziale Anerkennung nicht den Müßiggängern zu verweigern, sondern den Hektikern, Beschleunigern und rund um die Uhr Erreichbaren? Und wie wäre es, ich weiß, dass man das nicht sagen darf, aber ich darf es sagen, wie wäre es, an einem Genie auch anzuerkennen, dass es sich um ein Genie handelt, weil es sich leisten kann, faul zu sein? Es gibt allerdings auch Formen der Faulheit, meine Damen und Herren, zu denen bedarf es keines großen Mutes. Dazu gehören die nahezu amtlich verordneten und von der Konsumgüterindustrie bestens bedienten Exzesse der Bequemlichkeit. Dazu gehören auch die Nachlässigkeit und Schlampigkeit im Denken, die in der Regel heute durch verfertigte Schablonen des Denkens, Sprechens und der Empörung unterstützt werden. Ja, auch wenn wir es vielleicht nicht gerne hören, diese unmittelbaren Gesten der Empörung, wie wir sie vor allem in den sozialen Medien zuhauf finden, kann eine Erscheinungsform der Faulheit sein. Und zu dieser verachtenswerten Form der Faulheit gehören auch die modernen Formen des ehemaligen christlichen Lasters der Arkadia, jener Hauptsünde, die als Trägheit des Herzens bekannt ist. Gleichgültigkeit, Unachtsamkeit, Gedankenlosigkeit, der Rückzug in die eigene Filterblase und die Reduktion seines Reflexionsvermögens, das Vornehmste, was die Natur dem Menschen, was die Evolution dem Menschen mitgegeben hat, dass ein selbstreflexives Wesen ist, die Reduktion dieses Reflexionsvermögens auf das Vergeben und Konsumieren von Likes auf Facebook, wenn das nicht Faulheit ist. Allerdings, es gibt auch im Zusammenhang, und mit dieser Überlegung würde ich gerne schließen, es gibt auch im Zusammenhang mit den Erscheinungsformen der modernen Medienwelt Formen der Faulheit, die durchaus eines gewissen Mutes bedürfen. Sie werden es nicht glauben, aber es gibt eine Form der Trägheit, die Charakterstärke erfordert, wenn es etwa darum geht, sich einem Mainstream zu verweigern oder bei einer Massenbewegung oder einem Trend nicht mitzumachen, sich einer überbordenden und verdummenden Informationsflut erst gar nicht auszusetzen. Eine Faulheit, die es erlaubt, sich den haltlosen Euphemismen und den ebenso haltlosen Katastrophenmeldungen unserer Tage zu entziehen, könnte unter bestimmten Umständen auch eine Tugend sein. Zu faul, um mitzumachen. Auch das könnte eine zeitgemäße Maxime sein. Ich danke Ihnen.
Konrad Paul Liesmann habt ihr gehört, Philosoph und Publizist aus Wien, mit seinem Vortrag Mut zur Faulheit, den er im September im Rahmen der gleichnamigen Jahrestagung des Philosophicum Lech gehalten hat. Bei einigen Punkten bin ich persönlich ja so ein bisschen skeptisch. Am Ende klang doch so ein deutlicher Technikpessimismus durch zum Beispiel. Da kann man sich ja prima drüber diskutieren. In jedem Fall waren aber eine Menge spannender Gedanken zum Thema Faulheit, Müßiggang und Arbeit in seinem Vortrag, finde ich jedenfalls. Morgen geht es weiter mit der Faulheit. Wir hören dann aus derselben Tagung einen Vortrag der Frankfurter Philosophin Nassima Sarawi, die dann das Verhältnis von Arbeit zu Müßiggang für uns auslotet. Am Mikro war Katrin Ohlendorf und ich weiß nicht, was ihr jetzt macht. Ich lege mich jetzt gleich zu Hause auf die Couch und mache sonst einfach mal gar nichts mehr. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.